wenn ich konkret was eine Kritik äußere zu einem Stück, dann frage ich vorher, darf ich was dazu sagen?
Stimmt.
Oh, ja, machst absolut. Du? Ja. Ja, es ist so wichtig, dass man den Leuten einfach auch diesen Raum gibt, ja, sie einfach zu 100% sich selbst sein zu lassen und ja, nichts zu urteilen. Und ob das jetzt, ob man jetzt da einen 10. Aschenbecher macht oder ob man Riesenskulpturen macht, es ist alles
überlassen.
Ja, absolut, zu 100%. Und es ist ein wertfreier Rahmen, in dem ich arbeite. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, dass das jeder spürt und dass ich auch lobe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Die Leute, ich glaube, manchmal fühlen sie sich ein bisschen verarscht, wenn ich sage, super, ja, cool, mach weiter so. Und die Leute schauen mich an und sagen, come on, echt jetzt?
Das bin ich, das war ich. Ich so, Hanna, okay, beruhig dich. So schön ist die Tasse wirklich tatsächlich nicht.
Matcha Mornings, ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand, eine Aerobic-Klasse für dein Inneres, ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein auditives Heilbad.
Hallo zusammen, mein Name ist Christina. Freut mich, wenn ihr mal wieder eingeschaltet habt oder vielleicht sogar heute zum ersten Mal dabei seid. Ich spreche heute mit der lieben Hanna Seifert. Hanna ist Keramikerin oder Keramikkünstlerin, wie sie es selbst beschreibt. Und ich erwähne es eher am Anfang vom Podcast. Ich habe letzten Herbst, also Herbst 2019, einen Töpferkurs bei der lieben Hanna gemacht. Und ich bin leider nicht wahnsinnig begabt im Töpfern. Ich glaube aber, gerade wenn man etwas nicht so gut kann oder wenn einem etwas nicht so liegt, tendiert man relativ schnell frustriert zu werden und aufgeben zu wollen. Und das Gefühl hatte ich trotz dessen echt über die ganzen, ich glaube es war 3,5 Monate, die der Kurs gedauert hat, hatte ich das echt die ganze Zeit über nicht. Und ich glaube, das lag ganz, ganz viel an Hannas Energie, an der Energie vom Kurs, ja, weil man echt trotzdem gerne hingegangen ist. Und ihr werdet es auch heute merken beim Gespräch, Hanna ist trotz ihren jungen Jahren wirklich ein wahnsinnig bewusster und überlegter Mensch. Und ja, wir reden über das Töpfern als eine ihrer größten Ressourcen, wie wichtig ihr aber auch der zwischenmenschliche Kontakt beim Lernen ist und über körperbetonte Traumatherapie, zu der Hanna regelmäßig geht. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlässt, die Folge auf Social Media teilt oder mir auch einfach so eine Nachricht schreibt auf Instagram oder eine E-Mail. Ist ganz euch überlassen. Ich freue mich einfach, von euch zu hören. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze hier mit der lieben Hanna Seifert. Hanna, wie würdest du beschreiben, was du machst?
Ich würde sagen, ich bin Keramikkünstlerin und Keramiklehrerin.
Sehr schön. Ich habe bei der Hanna letzten Herbst einen Töpferkurs, Töpferworkshop, ich weiß es gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall echt über einen längeren Zeitraum, es war den ganzen Herbst, jeden Mittwoch habe ich einen Kurs gemacht. Ich war leider nicht sehr begabt.
Das stimmt überhaupt
nicht. Doch, das ist okay. Ich lebe auch sehr gut damit. Ich bin sehr begabt in sehr vielen anderen Dingen. Aber
ich sehe, du trinkst jeden Tag aus deiner selbstgetöpferten Tasse. Also.
Ja, stimmt. Ich trinke oft draus. Aber die war trotzdem. Da war sehr viel Hilfe deinerseits dabei. Doch, stimmt doch. Du, es ist okay. Ja. Ich glaube, mir fehlt die Geduld ein bisschen für die Keramikkunst. Ich bin keine Perfektionistin zum Beispiel. Und deswegen, das ist einfach nicht so, das liegt mir nicht so. Ja, aber ist ja auch okay.
Ja, man braucht viel Geduld, das stimmt schon.
Schon, gell?
Ja.
Aber du hast uns gleich in der ersten Stunde hast uns die Frage gestellt, was ist Ton? Mhm. Und wir haben alle mal fragend reingeschaut. Mhm. Deswegen stelle ich jetzt dir diese Frage zurück.
Ja. Ton ist im Grunde ein natürlich vorkommendes Material auf der Erde. Im Prinzip ist es verwitterte Erde. Durch die Erdrotation entstehen neue Erdschichten Und die abgestorbene Erde sozusagen
wird dann verarbeitet, ja, zu tun.
Genau, so ist es. Und das kann die Menschheit schöpfen. Und ja.
Das machst du.
Ja.
Ja, sehr schön sogar.
Ja. Aber also ja, ich kaufe den Ton. Jemand macht das für
mich. Nein, aber du verarbeitest ihn ja sehr schön weiter,
ja,
das meine ich.
Ach so, ja, genau.
Du schöpfst aus dieser Quelle.
So ist es, ja.
Sehr
ja
fein. Ich starte eigentlich immer mit einer Frage, und zwar, wie startest du in den Tag? Wie machst du das, Anna?
Ich würde sagen, ich habe zwei unterschiedliche Startweisen. Einmal die bewusste und einmal die unbewusste.
Geil, finde ich gut, die Unterteilung, ja.
Ja, das ist, bleiben wir bei der Wahrheit.
Mm, voll.
Also ich fange mal mit der Unbewussten an. Ich wache auf und schaue eigentlich straight auf WhatsApp und Instagram und diversen Social Media Plattformen. Mhm. Und genau, dann stehe ich auf und mache mir mal einen starken Kaffee mit Hafermilch. Und meine bewusste Morning Routine
yes,
ist aufwachen und mal einfach in den Körper spüren und schauen, was hochkommt und was da ist. Und mal einen Bodyscan machen von oben bis unten und mal schauen, was da hochkommt. Und ja,
dann. Wie oft machst du das circa, würdest du sagen? Was ist zwischen unbewusst und bewusst? Was ist da so die Verteilung circa?
Naja, halt im Grunde in Phasen, wo es mir nicht gut geht, wo ich einfach nicht mit mir verbunden bin, wo ich gestresst bin, wo ich auch in einem gewissen Ablenkungsmechanismus mich befinde.
Braucht man manchmal auch, muss man echt
absolut
sagen.
Absolut, um gewisse Dinge zu verarbeiten.
Ja.
Ganz, ganz klar. Aber ja, in Phasen, wo es mir eben nicht so gut geht und ich ja einfach eher im Verdrängungsmodus bin, was eh auch eben gut ist, wie du gesagt hast, und in Phasen, wo ich einfach sehr bewusst lebe und einfach jeden Tag in mich hineinspüre und sehr mit mir verbunden bin und gerade in der Therapie auch vorankomme und die Dinge halt gut laufen. Und
ist ja gerade momentan so eine Phase? Gute Mischung.
Mal so, mal so. Also jetzt ist es gerade, ja, eine gute Mischung, ja, ja, würde ich schon sagen.
Ist bei mir gerade
aber ich spüre es,
so,
es kommt bald, ja, der innere Frühling. Ja.
Der Frühling, ja, du bist so lieb. Ja. Erzähl einmal den Hörerinnen und Hörern, wie bist du überhaupt zur Keramik gekommen? Was war da so dein Weg?
Also meine ganze Schullaufbahn war recht turbulent, würde ich sagen, sehr abwechslungsreich.
Ich möchte ganz kurz sagen, weil du bist jetzt 24, sag genau mal kurz, wie lange du schon Keramik machst. Ich finde das...
Ja, seit 8 Jahren.
Das ist crazy einfach.
Ja.
Gut, jetzt red weiter.
Ja, also ich bin genau mit 15... die letzte Schule, in der ich war, war eine Rudolf-Steiner-Schule in Pötzlensdorf, eine Waldorfschule. Und dort habe ich ein Handwerkspraktikum machen müssen. Da gab es in jeder Klasse ein Praktikum, ein Sozialpraktikum, Industriepraktikum. Und ich hatte eben das Handwerkspraktikum. Und da war ich dann bei einer Keramikerin im 14. Bezirk, wo ich auch schon mal als Kind einen Töpferkurs gemacht habe. Und das war ganz passend und da habe ich dann angefragt und dann bin ich dorthin und wir haben uns sehr gut verstanden und es war alles sehr, einfach wahnsinnig aufregend für mich, das Material so zu sehen und jemanden zu sehen, der das auch einfach beruflich macht und so, mhm, das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann, ja, durfte ich dort 3 Wochen hineinschnuppern und habe da mal das kennengelernt, wie sie das gemacht hat. Und dann,
ich war gleich von Anfang an Liebe.
Ja, es hat sehr, sehr gut gepasst. Und dann immer wieder hatte ich Phasen, wo ich mit der Schule aufhören wollte und einen Alternativweg einschlagen wollte. Und meine Mama hat mich auch meine ganze Schulzeit irrsinnig liebevoll begleitet und mit mir ganz ehrlich und offen darüber geredet und mich auch gesehen und gesehen.
Also quasi nicht gezwungen und gesagt so, du machst die Schule jetzt noch fertig.
Genau,
und
so. Genau, absolut. Sondern sie hat ja einfach mich liebevoll begleitet und da einfach genau gesehen, was los ist. Und
voll schön.
Ja, wirklich sehr, sehr schön. Und sie hatte dann damals sogar die Idee, dass ich ja auch einfach einen Alternativweg einschlagen konnte. Und das war für mich extrem schön. Genau, ich habe dann angefragt, ob ich bei eben der Keramikerin anfangen kann zu arbeiten. Und es war eben damals die Idee, entweder ganz oder gar nicht. Und dann habe ich mich für ganz entschieden und dann war ich wirklich ein Jahr Vollzeit dort. Ja, es war Wahnsinn. Also
so crazy. Ich glaube, ich hätte die Entscheidung in dem Alter nicht getroffen oder nicht treffen können auch irgendwie. Da war ich noch viel zu unreif.
Also ich habe auch gespürt damals, es ist gerade sehr mutig, was ich mache. Also das habe ich gespürt und dann…
Weil das halt, ich finde, so, das ist so eine Entscheidung, nämlich wirklich. Und so eine Entscheidung zu treffen, die halt wirklich deine ganze Zukunft betrifft.
Ja, absolut.
Gut ab, Hanna.
Ja, vielen Dank. Ja, ich habe das damals entschieden und für mich war das wirklich von heute auf morgen hat sich meine Lebensqualität komplett verändert. Also von diesem in Schubladen System, in diesen ganze Schulsystem ist einfach, ich meine, ich glaube, da brauchen wir gar nicht jetzt diskutieren. Für jeden einfach oder für sehr, sehr viele kein schöner Ort, beziehungsweise einfach in einer Form aufgebaut, die komplett veraltet ist und
komplett einfach, veraltet, bin ich ganz
überhaupt
bei dir.
Nicht mehr zeitgemäß.
Ich habe gestern lustigerweise, ich weiß gar nicht warum, vorm Schlafengehen, bitte frag mich wirklich nicht mehr warum, habe ich erst wieder darüber nachgedacht, was wir alles heute noch im Matheunterricht lernen. Es ist so lächerlich. Ich war Zeit meines Lebens immer in Mathe-Nachhilfe, weil das ist, also ich bin halt auch einfach, so funktioniert mein Hirn halt einfach nicht. Was meine Eltern für Geld ausgegeben haben für Mathe-Nachhilfe und was brauche ich davon?
Ein Wahnsinn.
Nichts. Ja. Zero. Ja, gut. Addieren, multiplizieren, danke. Ja, aber ebenso wie du sagst, ich finde es so wahnsinnig veraltet.
Ja.
Aber das ist eine andere Diskussion,
Absolut. Absolut. Genau. Wo waren wir jetzt?
Du hast dann quasi deine Lebensqualität war auf einmal wirklich eine ganz andere.
Genau.
Und ich kann mir das wirklich so gut vorstellen.
Ja, es war echt, also das…
Hast du dich einfach viel freier auch gefühlt?
Ja, viel freier. Und ich konnte endlich, ich habe einfach das Arbeitsleben kennengelernt und das war damals für mich schon, also das war halt, Töpfern. Mit Ton arbeiten den ganzen Tag.
Erst mit den Händen was machen,
Mit den Händen, genau die Fächer, die ich in der Schule eigentlich alle so sehr geliebt habe und die immer viel zu wenig waren und ich immer in den ganzen Werken zeichnen.
Bist du immer aufgebildet?
Bin ich immer von früh, ich war die Erste, die dort war und die Letzte, die gegangen ist und habe komplett vertieft gearbeitet. Und um mich herum sind die Stühle geflogen und die Kinder, die es halt überhaupt nicht interessiert haben, die halt wieder in dieses Schema nicht reinpassen, weil halt natürlich künstlerischere Menschen gibt. So. Und ich bin dann wirklich mit so Kopfhörern da gesessen und war ganz vertieft und das… war dann plötzlich von heute auf morgen mein Leben. Und ich habe mir gedacht, wow. Und das war die eine Seite, wo ich sehr, sehr positiv geschöpft habe und es war Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite gab es dann halt schon so das Thema Sommerferien und meine Freunde machen alle was anderes. Meine Freunde sind alle noch in der Schule und maturieren und schreiben SVA und bla bla bla. Das war halt alles, damit bin ich halt ständig konfrontiert worden, weil halt mein Umfeld so gelebt hat. Und ich habe mich nicht ausgeschlossen gefühlt, aber es war einfach was anders bei mir. Und ich habe die Entscheidung nie bereut, niemals. Wenn es die Keramik nicht gewesen wäre, dann wäre es irgendeine andere Lehre gewesen. Und genau, und so bin ich eigentlich in die Keramik gekommen, das eben mit einem Praktikum begonnen hat. Und dann bin ich halt langsam Jahr für Jahr aufgestiegen und wurde für immer mehr eingesetzt sozusagen. Und
bist jetzt Keramiklehrerin.
Ja, genau. Voll und gebe es jetzt weiter. Ja. Was mich sehr, 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 sehr glücklich macht.
Was gibt dir das?
Also wie man vielleicht schon raushören konnte, war die Schulzeit jetzt nicht mein, ich will jetzt nicht sagen, es war nicht meine Lieblingszeit, weil es war eigentlich mein halbes Leben. Oder mehr als
bisher
mein,
halt ja, zumindest.
Ja, genau. Dass der zwischenmenschliche Kontakt, die Energien, die zwischen mir und meinen Kursteilnehmern herrscht. Ich bin irrsinnig durch die Kurse bin ich irrsinnig feinfühlig geworden und habe, glaube ich, auch eine gute Menschenkenntnis gewonnen. Das ist so mit der Zeit gekommen. Abgrenzung ist sehr, 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 sehr wichtig.
Das glaube ich.
Aber bis jetzt habe ich es immer geschafft, mich in einer Form abzugrenzen, wo einfach von meiner Seite aus Respekt bleibt und vor allem Einfühlungsvermögen. Und
wie schaut das bei dir aus? Wie grenzt du dich ab?
Indem ich klar sage, was okay ist und was nicht okay ist. Und wenn die Kursteilnehmer mir zuhören sollen, dann sollen sie mir zuhören. Und das kann ich auch so kommunizieren, dass sie das dann tun. Weil ich habe, meine Stimme ist auch nicht super, super, super belastbar und ich habe keine Lust, dann mit Halsweh rauszugehen. Aber ich glaube, das so geht es eh jedem Lehrer. Aber im Prinzip ist es ein Fokus, dass der Fokus da ist.
Ich muss trotzdem noch sagen, weil ich finde das trotzdem cool, dass du das sagst. Weil ich glaube, wenn man dich jetzt so auf den ersten Blick sieht, du bist so eine kleine, zierliche, also man hat ein gewisses Bild irgendwie. Und wenn du dann aber auf den Tisch, sage ich mal, wirklich jetzt nicht wortwörtlich, aber haust und sagst, hey, Leute, hört es mir zu. Ja. Das ist man, glaube ich, nicht so gewohnt von Leuten, die so ausschauen wie du.
Vielleicht.
Deswegen finde ich das mega, mega geil und wirklich snap, snap, snap.
Ja, ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst geht so viel Energie drauf, dass du dann für nichts mehr andere, also es gab auch Phasen, wo ich es nicht konnte, wo das gar nicht, wo es ganz schwierig war für mich, mich abzugrenzen. Und dann gibt es halt, Menschen im Kurs, die einen halt mehr herausfordern und es gibt Menschen, die, wo man gleich spürt, okay, da ist was da, wo man irgendwie an einem Strang zieht und Geduld ist da und auch Interesse und ich glaube, von mir sagen zu können, dass ich eine sehr geduldige Lehrerin bin, also dass ich sehr...
Bist du?
Das freut mich.
Ja, weil ich glaube, bei mir hat man viel Geduld gebraucht.
Okay.
Und you managed, also deswegen, das war schon gut.
Ja. Genau, und das ist einfach, ich glaube, der Schlüssel zu dieser zwischenmenschlichen Konfrontation, also Geduld und Einfühlungsvermögen und dann auch, und es ist noch nie passiert, dass ich für mich entschieden habe, dass ich nicht möchte, dass eine bestimmte Person in meinen Kurs kommt. Also es kann absolut jeder in meinen Kurs kommen.
Ja.
Bis jetzt war es noch nicht so. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie, da spielt ganz viel zusammen in Form von dem Gesetz der Anziehung, dass man einfach das ausstrahlt.
Ja.
Und Gleiches zieht Gleiches an. Und wenn ich geduldig und einfühlend und offen und vielleicht auch Authentizität ist auch vielleicht sehr wichtig, dass man einfach, dass da keine Ego-Geschichten sind und dass irgendwie so jeder so sein kann, wie er ist und dass jeder willkommen ist in meinem Kurs. Und das will ich den Menschen vermitteln und ich glaube, das spüren sie auch. Und ich glaube, dass dann auch irgendwie Menschen, die mir sehr, oder Menschen, die mir ähnlich sind, dann auch zu mir finden, automatisch.
Oder gar nicht die ähnliche, aber die richtigen Leute, einfach unter Anführungszeichen.
Ja, 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 die einfach zu mir passen, weil es gibt unterschiedliche Menschen, so ist es einfach. Und es finden sich dann Gruppendynamiken zusammen, die einfach teilweise wirklich sehr zusammenschweißen. Und es gab auch schon, ich habe auch schon Gruppendynamiken erlebt, wo es einfach nicht so harmonisch war. Und
ich bei unserem Kurs war es dann damals, die sind alle urharmonisch.
Sehr harmonisch.
Und die waren sehr viele aus dem Kurs, bis auf ich, wie gesagt, aber das lag eher an meinem nicht vorhandenen Talent dafür. Aber die meisten von meinem damaligen Kurs haben dann auch quasi den Kurs danach wieder belegt.
Ja.
Also da hat sich echt so eine Gruppe zusammengefunden.
Total. Das fand ich so schön. Das war auch das erste Mal eigentlich, seit ich selbstständig bin, dass wirklich in diesem Ausmaß die Leute wiederholt haben und da geblieben sind. Und ich dachte mir so, ja, jetzt langsam kristallisiert sich eine Gruppe zusammen, die wiederkommt. Und dann kann auch was entstehen. Und dann, ja,
voll
das habe ich auch gespürt.
Ja. Ja, dann war leider wahrscheinlich Corona, aber
so ist es.
Das ist ein anderes Thema. Auf das kommen wir vielleicht ein bisschen später noch zu sprechen.
Ja.
Was würdest du sagen, hat dich das Töpfern gelehrt? Beziehungsweise was lehrt es dich vielleicht auch immer wieder aufs Neue?
Ich würde sagen, eigentlich Geduld. Geduld.
Vielleicht sollte ich wirklich mehr töpfern, weil ich gesagt, das ist noch so.
Okay. Ja, komm wieder zu mir. Ich freue mich sehr.
Ich überlege es mir eh fast.
Ja.
Einfach nur, weil ich wirklich so viel Freude an den Sachen habe, die ich getöpfert habe.
Ja.
Es ist wirklich so schön. Ich hab ein paar Platten, ein paar Tellern, ich habe ein paar eben Becher, aus denen ich immer meinen Matcha trinke und so. Also ja.
Schön.
Entschuldigung, Ricarda.
Ja. Nein, ich freue mich sehr, wenn du wieder in meinen Kurs kommst. Wirklich sehr.
Ja.
Was mir das Töpfern gelehrt hat, Geduld. Geduld und
Warum würdest du sagen, genau das Töpfern Geduld? Weil es ist ja nicht nur quasi, es hat ja jetzt wahrscheinlich weniger mit den Kursteilnehmerinnen zu tun, sondern das hat mit dem Material zu tun, oder?
Absolut. Also erstens mal Geduld im Sinne von, es ist eigentlich ein sehr lebendiges Material und es spielen alle vier Elemente mit, also Erde, Ton,
stimmt,
Wasser
schön,
zum bearbeiten können, Luft zum Trocknen und Feuer zum Brennen. Und das sind halt das sind halt die Elemente. Und das
voll ist verbunden
total
eigentlich.
Total verbunden, ist nicht schön. Und man gibt auch so viel Verantwortung ab an den Ofen und an die Luft. Und einfach erst, also von Anfang an, Du hast noch nie einen Ton in der Hand gehalten und bekommst das erste Mal ein Stück Ton in die Hand gelegt. Und dann fängst du an zu kneten und zu formen und es reißt an allen Enden und du weißt nicht, was du tust. Und es ist sehr komplex eigentlich, obwohl es so simpel wirkt. Ja?
Das unterschreibe ich wirklich 100-mal.
Ja.
Es ist so viel schwieriger. Also ich glaube, es ist gleichzeitig so viel einfacher irgendwie, weil manchmal, mir kommt es vor, bei manchen Leuten, die kriegen das irgendwie schneller raus. Bei mir war das gar nicht so.
Ja.
Und also ich habe das, bei mir war das zu 100% dieses, es schaut so easy aus, aber da der Handgriff und dann auch noch eben bei allem, was man auch noch im Nachhinein dann nämlich macht.
Ja, genau, es sind so viele Schritte.
Mhm.
Also auf der einen Seite eben das Material an sich kennenzulernen und irgendwo auch bändigen zu können. Und es ist eine Mischung aus es bändigen und dem Ton den Ton angeben.
Du bist so geil.
Nein.
Doch.
Genau. Und aber trotzdem irrsinnig liebevoll mit dem Ton umgehen. Und jeder Handgriff muss einfach sehr, sehr bewusst passieren, weil sonst ist ein kleiner Handgriff und das Ganze schaut schon wieder ganz anders aus und man muss wieder von neu beginnen. Und dass man das mal lernt und da Geduld mitbringt, ist sehr, sehr wichtig. Ich sehe das jeden Tag aufs Neue bei meinen Kursteilnehmern, dass einfach, ich unterrichte auch viele Anfänger und es ist immer am Anfang so ein, dieser Prozess, dieses Reinkommen und mal schauen. Und ich bin oft so, Leute, druckt es durch, bald habt ihr ein Erfolgserlebnis, am Anfang ist es zart und speziell das Töpfern an der Scheibe ist sehr, sehr komplex und bedarf einfach so arg viel Konzentration und Hingabe. Und es ist eben diese Kombination aus einfach dem Ton sagen, was man möchte und trotzdem irrsinnig liebevoll und ja, eigentlich sich wie im Leben.
Überraschen lassen, go with the flow.
Ja, genau. Absolut. Ja.
Ist Töpfern für dich eine Meditation?
Es ist eine Ressource, würde ich sagen, für mich. Eine sehr, sehr große Ressource. Also es ist für mich eine Art Rückzugsort, den ich betrete, wenn es mir gut geht, als auch wenn es mir schlecht geht. Ich habe einmal eine Schaffenskrise gehabt, das war vor 2 Jahren, glaube ich, zu Weihnachten. Da ging irgendwie gar nichts und da habe ich geglaubt, dass ich meine größte Ressource gerade verliere. Das war schlimm, das war gar nicht schön. Mhm. Das hat sich aber Gott sei Dank sehr, das hat sich relativ schnell dann gelegt, ja. Aber da hatte ich kurz die Krise. Und ansonsten, ja, es ist schon eine Art Meditation für mich. Es ist sehr, also wenn ich wirklich konzentriert an einer Sache arbeite, und jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, einen Bechertöpfer, den 180. Tausendsten.
Ja.
Dann, und ich mich wirklich konzentrieren muss und es auch eine Herausforderung für mich ist, das jetzt zu schaffen, was auch immer es ist, dann ist es schon eine Art von Meditation, weil ich einfach so in der Präsenz bin und so mich konzentrieren muss, dass das jetzt klappt und dass das schön wird. Und habe aber Gott sei Dank nie, da bin ich sehr, sehr dankbar, habe nie diesen Leistungsdruck und diesen Perfektionismus in mir. Mhm. Also da habe ich Gott sei Dank.
Es ist auch irgendwie, ich würde schon, so dieses Konzept von so Wabi-Sabi ist irgendwie schon so ein bisschen bei dir vertreten in deinen Sachen.
Ja, das stimmt schon. Also ich habe sehr gern sehr erdige Farben und sehr, ja.
Ich mag deinen Stil voll gerne.
Dankeschön.
Ja.
Das freut mich zu hören.
Aber eben, es ist auch mal quasi nicht immer alles so 100% perfekt einfach. Oder perfekt.
Die Perfektion in der Imperfektion irgendwo. Ja. Ja, dass man auch eben noch sieht, dass es handgemacht ist, was mir sehr wichtig ist.
Mhm.
Aber eben auch für mich.
Genau.
Also ja, im Grunde ist es für mich eine große Ressourcenquelle, die gleichzeitig meine Miete zahlt, mich runterbringt, wenn es mir nicht gut geht. Wenn es mir nicht gut geht und ich mir denke, ich müsste eigentlich arbeiten, ist es meistens ein, ich muss mich aufraffen, was ich bei jeder Arbeit so ist.
Ja, wirklich.
Aber da muss ich mich dann schon manchmal einfach am Riemen packen und sagen, so, jetzt tu was. Und dann geht es aber ganz, ganz schnell, dass ich in einen Flow komme und das gar nicht mehr mitbekomme und dann easy cheesy. Also da bin ich sehr, da weiß ich, wie ich mit mir umgehen muss, dass ich dann auch Freude am Arbeiten habe. Also es ist meistens nur so ein kurzer Knackpunkt, wo ich davor keinen Bock habe und mich jetzt auch gatschig zu machen. Es ist schon schön. Es ist schon eine sehr, sehr schöne Arbeit mit dem Gatsch und dem Schlicker und dem Wasser und alles ist immer total schmutzig. Aber manchmal, ganz selten, nervt es mich auch und ich hätte gern irgendeinen trockenen Job, wo ich nur einen Laptop habe, den ich aufklappen muss. Und ich weiß, ich brauche nicht kiloweise Handcreme, um irgendwie meine Hände am Leben zu erhalten.
Ja.
Manchmal habe ich das. Ja, wenn dann im Winter so die Nägel einreißen und irgendwie vom vielen Wasser alles, ja, meine Hände leiden sehr drunter.
Das glaube ich dir.
Ja. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr erfüllt. in meinem Job und ich bin, also ja, ich bin so dankbar, dass ich diesen Weg gehen darf in dieser Welt und in diesem Leben. Macht mich auch sehr glücklich, dass jetzt gerade einfach dieser Töpfer-Trend ist. Also es hat mir nie wirklich Angst gemacht, weil ich mir, obwohl doch, eine Zeit lang schon, eine Zeit lang habe ich mir gedacht, oh Mann, irgendwie alle töpfern, was ist da los? Aber dann am Ende des Tages denke ich mir, es ist genug für alle da und jeder
Abundance-Mindset und nicht Lack-Mindset.
Ja, genau. Und jeder, die Kundschaft, die zu mir kommt, kommt zu mir, weil sie meine Sachen mag. Und
sehr richtig, ja.
Wenn jetzt ein Kunde, der mal bei mir was gekauft hat, dann zu einer anderen Keramikerin oder Keramikkünstlerin oder Keramikkünstler geht, dann soll es so sein, dann ist es so. Und solange ich meine Miete zahlen kann und ein Dach über dem Kopf und genug Essen und Liebe in meinem Leben, reicht mir das absolut. Und Erfolg, Erfolg in meiner Arbeit ist dann ein schönes Plus, alles was darüber hinausgeht. Und das glaube ich, das nimmt mir diesen Stress, wenn ich an jeder Ecke Keramik sehe und tausend und die Kurse restlos ausgebucht sind und eine Warteliste da ist. Und wenn man sich einen Töpferkurs anschaut, einer von 10 Leuten macht weiter und vertieft und fängt an, macht sich dann eine Instagram-Seite und kreiert ein Logo und fängt dann an zu verkaufen. Und ich denke mir, es ist okay. Es ist okay. Ist auch eine coole Sache.
Voll.
Ja. Voll.
Du, Podcast schießen auch gerade. Ja. Wir schauen mal aus dem Boden.
Absolut, ja.
Bin auch nur eine von 10.000, aber
ja.
It's fine.
Ja.
It's all gut. Es ist
genug für alle da. Jeder kann.
Ich finde es trotzdem, ich finde es wahnsinnig schön, wie du das Ganze angehst, auch mit was für einer Energie und eben sehr bewusst und ist einfach wunderschön. Und so wie du sagst, ich glaube, das strahlst du auch aus und das merkt man auch.
Das freut mich zu hören. Ja, ich bekomme auch Feedback und es, ja, ich
hörst du das öfters?
Ja, ich stoße auf einfach, also nein, ich spüre es. Ich spüre, dass die Leute sich in meinem Kurs wohlfühlen. Und ich lasse sie einfach, ich finde es auch eine wahnsinnig intime Sache. Das darf man nicht vergessen. Also für mich ist das so easy cheesy halt, weil ich halt auf der Scheibe schon sehr fit bin und einfach meinen Job halt beherrsche. Und für jemanden, der anfängt, wenn ich mich jetzt vor eine Leinwand setze mit 10 Leuten im Raum, also ich würde mich nicht sehr wohl fühlen. Also
es ist schnell mal sehr vulnerable, oder? So verletzlich irgendwie.
Absolut.
Weil auf einmal bist du dieser komplette Anfänger einfach.
Ja, ja. Muss ja nicht einmal ein Anfänger sein. Auch wenn man schon fortgeschritten ist und immer besser wird, ist es trotzdem sich in seiner Kreativität und in seinem Schaffensprozess einfach so zu öffnen und die Leute schauen. Und man schaut natürlich, was der andere macht. Und dann gibt es auch noch Menschen halt, die irgendwie bewerten oder ungefragte so.
Meinungen teilen, ja.
Ja, mache ich auch nicht mehr. Ich, wenn ich konkret was eine Kritik äußere zu einem Stück, dann frage ich vorher, darf ich was dazu sagen?
Stimmt.
Und, ja, mach absolut. Ja. Ja, es ist so wichtig, dass man den Leuten einfach auch diesen Raum gibt, sie einfach zu 100% sie selbst sein zu lassen und nichts zu urteilen. Und ob man jetzt da einen 10. Aschenbecher macht oder ob man Riesenskulpturen macht, es ist alles
überlassen.
Ja, absolut, zu 100%. Und es ist ein wertfreier Rahmen, in dem ich arbeite. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, dass das jeder spürt und dass ich auch lobe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Die Leute, ich glaube, manchmal fühlen sie sich ein bisschen verarscht, wenn ich sage, super, ja, cool, mach weiter so. Und die Leute schauen mich an und sagen, come on, echt jetzt.
Das bin ich, das war ich. Ich so, Hanna, okay, beruhig dich. So schön ist die Tasse wirklich tatsächlich nicht.
Oh Gott. Ja, nein. Also
aber ich weiß, was du meinst.
Ja, ich spüre, dass die Leute es lieben. Mhm. Und das motiviert. Und ich möchte motivieren. Und ich möchte, dass sie weitermachen. Und ich kann auch schon mittlerweile abschätzen, was als nächstes kommt und welche Schritte als nächstes kommen und was die Leute als nächstes machen und in welcher Form und in welcher Geschwindigkeit sie besser werden. Und wenn ich dann schon abschätze, wenn ich zum Beispiel sehe, okay, jemand sitzt an der Scheibe und hat schon einen richtigen Widerstand und eine Aggression und es ist wirklich so ganz schwierig, dann versuche ich halt irgendwie liebevoll dorthin zu lenken, dass man sagt, es gibt auch noch andere Techniken, Plattentechnik, Aufbautechnik, Daumenschalentechnik.
Das war hast du da bei mir machen, gemacht. Bla bla bla. Wir haben dann Plattentechnik gemacht und das fand ich dann viel geiler
extrem
irgendwie.
Extrem toll, ja, aber die Hälfte vom Kurs hat dann auch mit Plattentechnik begonnen. Ja, genau. Das war so der Trendsetter, das war dann sehr unvogue.
Ja.
Genau.
Ja, geil.
Aber dass man einfach auch die Möglichkeiten, weil für sehr, sehr viele Menschen ist, glaube ich, das Töpferhandwerk oder die Keramik an sich ist gleich Töpferscheibe.
Mhm.
Und das ist natürlich etwas sehr Faszinierendes und das ist so das, was irgendwie auch die Leute so hinzieht zur Keramik. So Töpferscheibe, wow, das ist irgendwie total magisch und plötzlich.
Das will ich meistern.
Ja, genau. Und da ist ein Tonklumpen, der wird plötzlich zu einem wunderschönen Gefäß und.
Ja.
Also, das kann ich schon nachvollziehen. Aber. Es ist halt einfach wahnsinnig schwierig. Es ist sehr, 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 sehr schwer.
Und vor allem, es gibt halt eigentlich noch so viele andere Techniken.
Es gibt so viele andere Techniken. Und dass sich dann auch niemand irgendwie schlecht fühlen muss, wenn er sich eher für eine andere Technik entscheidet oder mal das kennenlernt oder mal jenes kennenlernt, dass das nicht, dass das einfach nicht wertend gemeint ist, sondern dass es einfach Typsache. Ich bin ein total grafischer Typ. Also zum Beispiel. Und jemand anderer ist ein visueller Typ. Also es ist ganz,
ganz unterschiedlich einfach.
Total unterschiedlich.
Man merkt jetzt, glaube ich, eh schon, wenn man dich sprechen hört. Also du bist ein total, du hast das Wort auch schon öfter benutzt, du bist ein sehr bewusster Mensch. So generell würde ich sagen. Nein, aber du hast dich schon sehr viel mit dir selbst auch auseinandergesetzt.
Ja, genau. Das,
ich glaub, das ist schon. So wahrscheinlich eher die Krux an dem Ganzen. Was tust denn du sonst noch vielleicht außer Töpfern für deine so mentale und spirituelle Gesundheit?
Also ich gehe in Therapie, in eine Traumatherapie. Davor habe ich eine normale Gesprächstherapie, also normal, eine Gesprächstherapie. Ja, die meisten
kennen nur das.
Genau,
ja.
Leider. Aber genau, da habe ich ich habe mit Gesprächstherapie begonnen vor 3 Jahren, ungefähr. Zweieinhalb, sowas. Und war bei der und habe hab ganz lange eigentlich immer nur geredet und geredet und geredet und geredet. Und
vor allem, man redet dann so viel über immer nur die Vergangenheit und so, oder? Das finde ich oft so.
Ja, man redet das durch die ganze Zeit, was im Kopf stattfindet und was,
oder das, ja,
und was Fakten sind, zwischenmenschlich passieren. Man redet sehr viel auch über die Vergangenheit natürlich, aber man hält sich einfach immer nur im Kopf auf und das macht keinen Sinn. Also ja.
Was ist jetzt an dieser Traumatherapie anders für Leute, die das noch nicht gehört haben?
Die Traumatherapie an sich ist eine sehr, also es gibt verschiedene Formen der Traumatherapie. Ich kenne mich auch nicht so gut aus.
Was machst du?
Ich mache EMDR und Somatic Experience. Und da ist es eben so, dass du mit der linken und rechten Gehirnhälfte arbeitest. Und das ist ein Prozess, in dem du sehr, sehr gut verarbeiten kannst. Und
weil da beide Gehirnhälften kombiniert werden, oder?
Genau, das, wie genau das jetzt funktioniert, kann ich jetzt auch nicht erklären. Ich bin Töpfer nur. Ja. in der Therapieform, die ich mache, ist es eben sehr körperbezogen und sehr im Körpergefühl.
Mhm.
Und was, wie fühlt es sich an?
Geht es da um eben so fest verfahrene, wirklich tiefgreifende, festsitzende Emotionen, die im Körper feststecken im Endeffekt.
Und Gedankengänge vor allem und Glaubenssätze, die man halt, die man halt über sein ganzes Leben und speziell aber das ist in der Kindheit.
Lustige, Entschuldigung, weil so wie du sagst, es sind Gedankengänge, die aber im Körper feststecken und die man im Körper auflöst und eben nicht oben im, im Hirn, so wie wir es jetzt wahrscheinlich annehmen würden.
Ja, genau.
Ja. Das ist so die Idee, oder?
Ja, genau. Und ja, es ist.
Wie hat dir das konkret geholfen? Weil du sagst auch wirklich Gedankengänge vielleicht, die noch von der Kindheit herrühren.
Naja, gewisse Glaubenssätze, die mein Leben komplett beeinflussen und ich einfach gehemmt bin gegenüber vielen Dingen, die ich eigentlich in meinem Leben erreichen möchte und die ich, gewisse Gefühle und Glaubenssätze über mich, wie zum Beispiel der Führerschein, sage ich jetzt ganz offen und ehrlich, fällt mir wahnsinnig schwer, mich anzumelden für den Führerschein, ich habe ihn noch nicht. Und ich möchte ihn machen, aber es wäre eine Prüfungssituation und ich weiß einfach, dass die ganze Schulzeit für mich ja ein sehr, sehr schweres Thema war und das Trauma, was da ist, ist schon davor passiert, aber das hat es auch nicht besser gemacht. Also die Schule war jetzt auch nicht sehr hilfreich dafür. Und ja.
Ja, ich verstehe das.
Das ist einfach...
Ich kenne das voll. Manchmal hat man so einen Widerstand, einfach einen inneren Widerstand gegen solche Situationen.
Ja, es ist nicht nur ein Widerstand, es ist eine eigentlich, wenn ich getriggert bin, dann bin ich ein, kommt man in einen körperlichen Zustand, wo man einfach keinen klaren Kopf mehr hat und gar nicht. Also ich weiß dann nicht mehr, wo oben und unten ist und glaub mir zu 100% meinen Gedanken. Das hemmt mich einfach vor gewissen Situationen und Dinge zu schaffen, die ich machen möchte. Und ich, unter anderem der Führerschein und noch viele andere Dinge.
Ja, eh klar. Gab es einen konkreten Auslöser, warum du dann damals mit der Traumatherapie begonnen hast?
Ich habe körperliche Probleme bekommen, ja, absolut. Also psychosomatisch. Einfach, dass mein Körper schreit und sagt, hallo, da ist was, was einfach angeschaut und beleuchtet werden muss. Und dadurch, dass ich das einfach nicht mehr haben wollte und einfach ein gesunder Mensch sein wollte, habe ich mich dafür entschieden und da hat meine Schwester schon Vorarbeit geleistet und hat das für sich entdeckt und dann habe ich lange gebraucht, um mir einzugestehen, dass einfach Gesprächstherapie für mich nicht passend ist, weil ich brauche einfach was anderes. Da habe ich dann mir irgendwann selbst, war ich irgendwann bereit und habe mir selbst gesagt, so jetzt ist es soweit und es macht Sinn, weil ich möchte nicht mehr
so
gesund sein. Ja, genau.
Wie kann man sich eine Stunde da vorstellen? Kannst du da kurz einen Einblick geben?
Man redet meistens über, also ich setze mich hin und es kommt das hoch, was hochkommen soll. Also das ist ganz wichtig, dass man einfach nicht denken muss, dass man da irgendwas jetzt machen muss. Dass es ist.
Ich bin jetzt in Therapie leisten. Und deswegen.
Genau. Ja. Weil du musst danach auch nichts machen. Du gehst raus aus der Stunde, die Therapeutin oder der Therapeut leitet das Ganze und therapiert dich. Und du musst dich nicht selbst therapieren. Der Therapeut ist dafür da, dass er dich da hineinführt und dass er dich genau die Dinge fragt, die wichtig sind. Und wenn das ein guter Therapeut ist, was sehr, sehr schwer ist, weil es gibt leider wahnsinnig, wahnsinnig viele Therapeuten, die überhaupt nicht mit sich selbst im Reinen sind, würde ich jetzt mal sagen, beziehungsweise ihre Issues und Trauma aufgearbeitet haben, die dann da sitzen. Also ich war bei einer Therapeutin, die ist mit verknoteten Beinen da gesessen, war überhaupt nicht geerdet und ich habe ihr von meinem Leben erzählt und von gewissen Dingen, die passiert sind und sie ist wirklich davon geflogen, so ungeerdet war sie. Also sie war ja gar nicht mit sich verbunden und
das triggert einen dann auch, finde ich, selber so irgendwie extrem. Also, gell?
Du möchtest, du zahlst, du gehst wohin und zahlst dafür und diese Person bringt dich in eine Disbalance.
Ja.
Diese Person soll dich erden. Diese Person soll dafür sorgen, dass du in Sicherheit bist und dass du dich in Sicherheit fühlst. Das ist das, die Essenz einer Therapie. Und wenn das nicht ist, dann ja, hat sie halt ihren Job oder ja, hat sie halt ihren Job nicht ganz verstanden.
Beziehungsweise, ja, hast du dann erkannt, dass dein Therapeut oder deine Therapeutin die richtige für dich ist?
Sie weiß ganz genau, wann es mir zu viel wird oder wann es zu viel ist. Und das Allerwichtigste, was meine Therapeutin empfindet, ist, oder was eigentlich die Wahrheit ist, ist, Ressourcen zu stärken in jeglicher Hinsicht. Also für jeden Menschen, dass er einfach seine Ressourcen wahrnimmt, dass Ressourcen entstehen und dass das die größten Energiequellen sind im Leben. Und ob man dann noch Trauma, also direkte Traumaarbeit machen muss, ist bei jedem Menschen komplett anders. Aber das Um und Auf sind Ressourcen und Quellen im Leben, die einem Energie geben und wo man sich in Sicherheit fühlt und seine Körpergrenzen wahrnimmt und draufkommt, dass man selbst der, ja, der einzige Mensch in seinem Leben ist, der über sich entscheiden darf, zu 100%. Und das ist wahnsinnig wichtig, dass das ein Therapeut einfach selbst erkannt hat auch. Mhm. Weil wenn du selbst nicht lebst,
ja,
dann kannst du es auch niemanden
weitergeben
und beibringen.
Kannst du trotzdem noch, ich kann mir trotzdem gerade momentan nur ein bisschen schwer vorstellen, wie dann so eine Stunde irgendwie ausschaut. Kannst du da noch kurz ein bisschen weiter drauf eingehen?
Also ja, man redet dann, man erzählt das, was gerade Thema ist und was an der Oberfläche einfach sehr präsent ist. Und dann wird darauf eingegangen und wird beleuchtet, was die Angst ist und was das Gefühl ist. Und wie es sich anfühlt und wie man über sich denkt und was man über sich denkt. Und da kommen eh automatisch Dinge hoch und
Und was ist jetzt das Körperliche daran oder die Körperarbeit daran?
Es ist es ist dann die Arbeit, die sie macht. Es ist eine sozusagen mechanische.
Er macht sie dann schon quasi so ein bisschen was am Körper?
Ja, nein, sie geht mit den Händen. Links, rechts, links, rechts.
Okay.
Und du schaust mit den Augen immer ihre Fingerspitzen an und sie geht 30 Mal links und rechts und du schaust einfach die ganze
Zeit. Schaust du einfach mit?
Genau, du schaust mit.
Spannend.
Okay. Und so aktiviert die linke und rechte Gehirnhälfte sich automatisch und dann entsteht eben dieser Verarbeitungsprozess. Und wie genau und was genau?
Ja, das ist ja auch okay.
Aber das ist halt das, was
ich hatte einfach nur so ein bisschen der Prozess interessiert.
Genau, der Prozess ist eben dann der, dass immer dazwischen, es passiert ja 3, 4, 5 Mal sowas, unterschiedlich, je nachdem, was bearbeitet wird und wie tief das Ganze ist. Aber es wird dann eben immer dazwischen, sagt sie immer von einer Skala von 1 bis 10.
Ah, okay, und du bewertest das
genau
quasi.
Wie fühlt sich es gerade an und wie belastend ist diese Situation, die man jetzt sozusagen als Beispiel hernimmt, gerade.
Okay, spannend. Ich habe bis jetzt nur Kraniosakral oder halt so Reiki und sowas gemacht, aber sowas habe ich noch nicht gemacht. Ja. Aber ich bin der größte Fan von Körperarbeit.
Ja, es ist wirklich, also es hilft mir so und ich gehe raus.
Wir haben es vorhin schon ein bisschen besprochen, weil halt einfach so viel, also es ist ja kaum eigentlich oder nur ein ganz geringer Prozentsatz ist uns ja wirklich so bewusst an Sachen, die wir machen. Und so viel passiert einfach unterbewusst oder halt absolut einfach körpergesteuert. Und deswegen finde ich, ist halt Körperarbeit auch so wahnsinnig wichtig.
Ja, absolut. Es ist wahnsinnig wichtig.
Wir sind jetzt, es ist jetzt August 2020, also the year of Rona. Wie hast denn du die Quarantäne so erlebt für dich?
Also am Anfang hat mir das Ganze schon sehr Angst gemacht und sehr zugesetzt. Und ich war eigentlich wie jeder einfach in seiner Ungewissheit, wie es jetzt mit der Arbeit weitergeht, ob eine Quarantäne überhaupt kommen wird und wie strikt das Ganze ist und wie das Ganze abläuft, war halt natürlich, man hat sich halt gedacht, okay, was passiert hier gerade? Aber das hat sich eigentlich relativ schnell gelegt, als ich mir dann zu Hause ein kleines Töpferstudio eingerichtet habe und jeden Tag im Pyjama und bei Kaffee getöpfert habe. Und dann habe ich dazwischen einen Instagram-Sale gemacht mit meinen Sachen. Da habe ich dann eine Form der kontaktlosen
Übergabe, ja.
Genau, gemacht. Und das ist irrsinnig gut gegangen. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute einfach eh...
Alle wollten irgendwie ja, supporten und so, gell?
Absolut. Und halt 24/7 auf Instagram abhängen und halt dann eh irgendwie nicht shoppen gehen können.
Ja.
Ja, nennen wir das Kind beim Namen. Und dann halt eh auch noch kleine Unternehmen supporten. Und ich bin dafür so, so dankbar gewesen.
Mhm.
Also es war Wahnsinn. Ich habe da so viel... die Nachfrage war wirklich groß.
Mega.
Und dann hat mir dazwischen eine Freundin, eine Töpferkollegin und Freundin mir die Möglichkeit geboten, bei ihr zu brennen, wo ich bis heute sehr, sehr dankbar bin. Und dann ja, sind dann so die Aufträge eingetrudelt und ja, da bin ich eigentlich bis heute noch am Abarbeiten und sehr, sehr dankbar. Und ja, es war, also die Quarantäne, wenn man sie sich von vorn bis hinten anschaut, war schon dazwischen nochmal so ein Tiefgang, wo es mir nicht so gut ging. Und das Unterrichten hat mir sehr gefehlt.
Ja.
Also da hatte ich irgendwie Angst, so okay, wie wird das dann sein? Ich meine, ich bin schon in Kontakt mit Menschen und es ist jetzt, also der Sicherheitsabstand.
Ja, schwierig
beim Töpfern, ja. Einzuhalten.
Mhm.
Auch bis heute.
Ja.
Also ja, das ist irgendwie ein bisschen schwierig, aber...
Wie bist du damit dann umgegangen? Was machst du dann in solchen Situationen? Machst du noch irgendwas?
Du meinst das Unterrichten jetzt an sich?
Nein, wenn du quasi eben so einen Low Point hast.
Ach so, ich versuche mich wieder mit mir zu verbinden, mich zu erden und Vertrauen zu haben und weiter in Therapie zu gehen und einfach darauf vertrauen, dass ich in Sicherheit bin und dass das Leben einfach schon für einen sorgt. Und
wie schaut für dich Erden, wie schaut das bei dir aus?
Ja, in Form von einer, würde ich sagen, einer Art von Meditation. Also ich gehe sehr gerne dann.
Oh, ich auch, bin also, eine große Geher.
Ja, Geherin. Das ist herrlich. Aber jetzt nicht im Sinne von spazieren gehen, sondern... Also es geht auch, es reicht auch einfach, wenn ich, weiß ich nicht, während der Arbeit mal nicht geerdet bin, dann gehe ich rauf in die Küche und gehe mal eine Runde und spüre einfach mal mich und meine Körpergrenzen und den Boden. Und dann strecke ich mich kurz und spüre und bewege meine ganzen Gliedmaßen und spüre, ich bin da und es passiert nichts. Und ich bin in Sicherheit und... Alles ist dort, wo es sein soll. Das ist für mich Erden.
Stefan?
Ja.
Vielleicht so als Abschlussfrage. Physische Objekte können wahnsinnig viel Kraft und Bedeutung haben. Mhm. Was würdest du denn hoffen, dass deine Objekte ausstrahlen und wofür deine Stücke stehen?
Meine Stücke stehen vielleicht für zu Hause, sich zu Hause fühlen, das ist mir irgendwie sehr wichtig. Für auch irgendwo Sicherheit und Individualität, dass vielleicht auch meine Stücke einfach so arg unterschiedlich sind.
Stimmt.
Und ich mir denke, jedes meiner Stücke hat seine Existenzberechtigung und keines ist gleich, so wie alle Menschen auf der Welt. Und das ist ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen und Sicherheit Authentizität.
Das Wort ist so schwer.
Das Wort ist wahnsinnig schwer. Authentizität. Das ist ganz. Nein, meine Stücke stehen für einfach sich zu Hause fühlen und auch Harmonie und Sicherheit und das viel. Also ich bekomme auch Feedback regelmäßig, dass die Menschen, die meine Sachen kaufen, zu Hause aus meinen Tassen trinken und mir sagen, ich trinke jeden Tag aus deiner Tasse und es macht mich sehr, sehr glücklich und es ist meine Lieblingstasse. Also habe ich schon ganz oft gehört und das erfüllt mich mit so viel Dankbarkeit und Liebe, dass es mir wirklich das Größte überhaupt ist. Mir ganz, ganz wichtig, dass ich da immer, und das passiert automatisch, dass ich da einfach sehr viel spüre und mir das sehr nahe geht.
Voll schön. Na gut, ich sag danke, Anna.
Ich sag danke.
Das war so schön.
Ja, finde ich auch.